der Profi-Podcast für Menschen mit und ohne Hund von und mit Vera Schmitz und Carola Schulze.
Hallo, meine liebe Vera, ich grüße dich.
Carola, hallo. Ich schicke dir mal Herzchen. Ja. Mal gucken, kann jetzt natürlich keiner sehen.
Aber ich?
Ja, gell? Die fliegen hier so aus meinen Händen raus.
Cool.
Schöne Spielerei, pass auf. Ich kann hier auch noch ein Feuerwerk machen, kann jetzt keiner sehen. Macht der Feuerwerk? Geht's jetzt oder geht's nicht?
Nee, Herzchen ging.
Herzchen ging, aber Daumen geht, der macht da ab und zu so einen Daumen hin in einer Blase, guck.
Ach, das gibt's ja nicht.
Und ich glaube, zwei Daumen kommt dann irgendwie das Feuerwerk. Ja. Und dann gibt's noch hier Konfetti. Pass auf.
Körpersprache.
Starten wir mal mit ein bisschen, na, warum kommt das Konfetti jetzt wieder nicht? Muss ich so rummachen. Ah, warte. Das ist unglaublich, was diese Kamera erkennt, ne?
Das gibt's doch nicht.
Ja. Wie so ein Hund halt. Auf meinem alten Rechner ging das nicht. Jetzt habe ich ein neues MacBook und jetzt erkennt die Kamera hier. Weil am Anfang, du machst was und dann entsteht da plötzlich was und du weißt nicht, wo es herkommt. Ja, so, lustig. Schöne, lustige Begrüßung für dich.
Für genau. Mich auf jeden Fall. Und für unsere Zuhörer. Müssen wir es halt ein bisschen beschreiben. Aber es war wirklich lustig. Vera macht hier irgendwelche Handzeichen und ihr Laptop reagiert und spuckt ihr Herzchen und Konfetti aus. Dabei haben wir eigentlich heute ein sehr trauriges Thema, wobei es ja auch dazu gehört. Und die Herzen, die sind da, spielen auf jeden Fall eine Riesenrolle. Es geht heute darum, dass das Zusammenleben mit dem Hund ja für die meisten Menschen was Wunderschönes ist. Aber es ist begrenzt, so wie unser Leben auch. Und endet irgendwann mit dem Tod unseres Hundes. Und wir alle haben das schon mal erlebt, also wir beide auf jeden Fall. Und es ist immer wieder ein ziemlich großer Schmerz und sehr, sehr heftig, weil der Hund uns ja extrem ans Herz wächst. Und es fühlt sich tatsächlich so an, als würde ein Familienmitglied sterben. Also bei mir war es so, und ich weiß, auch bei dir sind da auch sehr, sehr starke Emotionen, die da eine Rolle spielen. Und ich denke mal, den meisten Zuhörern und Zuhörerinnen geht es genauso. Und es geht halt relativ schnell leider beim Hund. Das Leben dauert ja so im Schnitt 10 bis 15 Jahre. Und die Zeit rast, müssen wir nicht sagen. Aber wir finden das sehr, sehr wichtig. Deswegen wollen wir heute mal drüber sprechen, dass man sich tatsächlich da auch schon so ein Stück weit vorbereitet. Und wie das aussehen kann, da wollen wir heute einfach mal drüber sprechen und vielleicht auch über unsere eigenen Erfahrungen, die wir mit unseren Hunden gemacht haben. Wir haben es auch bestimmt hier und da schon mal erwähnt, aber vielleicht hilft das dem einen oder anderen, diese Trauer besser zu bewältigen und zu durchleben, weil es ist ja ein Prozess. Es ist ja nicht so, dass der Hund stirbt und dann bin ich traurig und dann ist wieder vorbei, sondern das ist ein langer Prozess und viele werden darauf vorbereitet, weil der Hund womöglich schon krank ist und alles darauf hinausläuft, dass das Ende naht. Aber es gibt leider auch oft Situationen, wo der Hund so plötzlich stirbt und manchmal auch sehr jung. Das ist, finde ich, besonders krass, aber auch damit muss man halt sich irgendwie, finde ich, im Vorfeld schon auseinandersetzen. Und leider ist ja das Thema Tod generell ein Tabuthema in unserer Gesellschaft, deswegen reden wir da heute einfach mal drüber.
So sieht's aus. Und wie du gerade sagst, wenn die Hunde älter werden, dann kommen, glaube ich, solche Gedanken unweigerlich immer mal. Izzy wird jetzt nächsten Monat 11 und leider, ne, kommen natürlich auch so Gedanken mal, weil es gibt bei vielen Hunden ja auch mal so ein bisschen die Alterswehwehchen oder man merkt, dass irgendwas beim Hund nicht mehr so ganz funktioniert, ob es bei dem einen Hund das Gangwerk ist, ne? Also der Rückenschmerz, die Knieschmerzen, weil Arthrose da ist, das Gehör lässt nach, die Sehfähigkeit lässt nach. Also das heißt, man wird ja vielleicht so ein bisschen damit konfrontiert, aber bei einem jungen Hund ist man ja oft nicht drauf vorbereitet, dass da irgendwas ist. Und ja, wenn sowas plötzlich kommt, kann man sich auch nicht so gut drauf vorbereiten. Aber worüber wir heute sprechen wollen, ist einmal so dieses, dass man sich mal Gedanken drüber macht, wie kann denn dieser Prozess aussehen, wenn man sich drauf vorbereiten kann, weil es gibt ja trotz allem immer verschiedene Möglichkeiten, ne, wie man den Hund unterstützt oder eben auch nicht, weil man es nicht weiß, dass es geht. Und dann auch der Zeitpunkt danach, wie man damit umgeht, ne? Die einen schaffen sich sofort einen Hund an, die anderen sagen erstmal nie wieder einen Hund. Das kann ja unterschiedlich sein. Und da wollten wir heute einfach mal ein bisschen drüber sprechen, weil wir es ja auch durch unsere Kunden häufiger mal mitbekommen, dass jemand sich einen neuen Hund angeschafft hat, aber dann immer noch ganz viel von dem alten erzählt und so weiter. Ja.
Ja, das ist bei mir tatsächlich sehr oft ein Thema. Und ich weiß auch noch, als ich mit diesem Thema konfrontiert war, als mein Hund gestorben war, war ich dann auf dem Ordnungsamt und habe ihn abgemeldet. Und dann sagte mir die Mitarbeiterin, dass sie tatsächlich nicht selten Hundebesitzer hat, die melden früh ihren alten Hund ab und Nachmittag einen neuen Welpen oder einen neuen Hund wieder an. Also die haben sich dann am selben Tag quasi noch einen anderen Hund geholt. Was ich überhaupt nicht verurteilen möchte, aber was ich oft von meinen Kunden höre, und wir haben uns ja vorher schon drüber unterhalten, ist, Menschen, die sowas tun, machen das halt oft aus so einem Affekt heraus. Oh mein Gott, jetzt ist hier so eine totale Leere und so eine Riesentrauer. Und schaffen sich dann den Hund relativ unüberlegt an und merken dann nach einer Weile, es war zu früh. Ich bin ja noch gar nicht mit der Trauer fertig oder ich konnte ja gar nicht richtig trauern, weil der neue Hund, weil es ein Welpe ist, der stresst mich ja total, weil jetzt wieder ganz viele neue Sachen auf mich einströmen. Mit dem anderen war halt alles eingespielt. Da wusste man ganz genau, wie der andere tickt, hat genau gewusst, was der Hund braucht und was es so für Rituale gibt, und der Neue stellt dann das Leben auf den Kopf, was ja durch die Trauer schon nicht mehr so ist, wie es vorher war. Die Trauer oder der Tod eines Hundes hinterlässt ja erstmal eine Riesenlücke, und die Trauer muss einfach auch gefühlt und gelebt werden, finde ich. Und klar bewältigt das jeder irgendwie anders und vielleicht schaffen das manche auch mit einem neuen Hund, aber ich habe es ganz oft schon gehört, dass die Leute mir dann sagen, boah, das war viel zu früh, ich habe das völlig unterschätzt, dass mich das andere noch so sehr belastet. Und dann kommt halt dieses Vergleichen, ne? Gerade wenn die sich nochmal die gleiche Rasse holen. Und das hörst du dann auch oft in dem Termin, dass sie dann viel mehr über den alten Hund sprechen als über den neuen Hund. Weil sie immer wieder diesen Erinnerungen schwelgen, was ja eigentlich schön ist. Und ich finde auch, das gehört zur Trauerbewältigung dazu. Abschied nehmen heißt ja nicht, dass man den alten Hund vergisst, sondern dass man diese Erinnerungen halt im Herzen trägt und diese Liebe und dieser Hund halt irgendwie auch immer noch bei einem ist. Aber dieses Vergleichen dann mit dem Neuen ist, finde ich, auch dem neuen Hund gegenüber nicht fair, weil er ist halt ein anderer Hund und bringt ganz andere Bedingungen und Voraussetzungen mit, auch wenn er vielleicht von der gleichen Rasse ist, vielleicht sogar vom gleichen Züchter. Aber wir wissen das ja auch, also die Leute, die Kinder haben zumindest, auch wenn man 2, 3, 4 Kinder hat, die sind alle total unterschiedlich, obwohl die Elternteile die gleichen sind. Und so ist es beim Hund auch, ne?
Und auf jeden Fall.
Sollte man sich wirklich sehr, sehr gut überlegen, wie handle ich denn nach dem Tod meines Hundes, und muss das dann sofort wieder ein neuer sein innerhalb von kurzer Zeit, oder gehe ich wirklich erstmal, oder spüre ich erstmal in mich rein und lasse diese Trauer und diesen Schmerz zu, weil es gehört einfach dazu. Und es ist überhaupt keine Schande zu weinen und sich einfach auch mal 2, 3 Tage lang einzuigeln und das alles nochmal zu durchleben und diese ganzen Erinnerungen auch nochmal vorzuholen und irgendwie so auf die Art und Weise auch einen schönen Abschied zu nehmen, finde ich. Und
ja, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und ich meine, ich habe ja nach dem Tod von Hawk auch Easy angeschafft. Nicht sofort. Hawk ist im Januar, mussten wir den gehen lassen, und Easy kam im Mai, also da waren schon ein paar Monate dazwischen. Und in der Zwischenzeit habe ich mich, glaube ich, ganz schön viel mit Arbeit abgelenkt. Also ich habe immer gemerkt, wenn ich Kundentermine hatte, habe ich da nicht groß drüber nachgedacht. Mag aber auch an der Situation zu schulden sein, dass wenn ich im Kundentermin bin, ich immer 100% im Kundentermin bin und mir in dem Moment nicht über andere Dinge Gedanken machen oder machen kann, machen will. Aber ich kann auch sagen, dass es im Prinzip ein Jahr nach Hawks Tod, also nicht ein Jahr, dass Easy da war, aber bis Hawk ein Jahr tot war, im Grunde genommen gedauert hat, wo ich immer wieder so dieses Gefühl hatte, dass der Hawk noch zu präsent in meinem Leben ist und dadurch nicht so viel Platz für Easy ist.
Mhm. Und weißt du, Vera, das ist, glaube ich, auch wirklich nachvollziehbar. Eine meiner allerbesten und engsten Freundinnen hat auch ihren Partner verloren vor einiger Zeit und die steckt immer noch in diesem Trauerprozess drin, ist auch in so einer Trauergruppe und die sagte neulich zu mir, sie versteht jetzt, warum das ein Jahr dauert, weil du, und das wird beim Hund ähnlich sein, ja mit dem Menschen diese Jahreszeiten, Geburtstage, Feiertage, Urlaub erlebt hast und du hast also innerhalb eines Jahres immer so Rituale und Feiertage und Dinge, die du in der Familie oder mit diesen Menschen getan hast und die dann plötzlich ohne ihn stattfinden. Gerade auch so Weihnachten, dann sitzt man plötzlich alleine da, ne? Also je nachdem. Und ich glaube, mit dem Hund ist das ähnlich. Da hat man ja mehr so diese Aktivitäten auch draußen, aber diese Jahreszeiten. Und ich weiß es noch, ich habe meinen Tommy, nachdem der gegangen war, ganz lange neben mir gespürt, als ich draußen war. Und ich konnte nur ganz schwer die gleichen Wege gehen, die wir so gemeinsam gegangen sind. Da liefen mir jedes Mal die Tränen und ich war, also ich hatte das Gefühl, er ist noch da und ich wusste aber, nee, er ist nicht mehr an deiner Seite. Das war total schwer für mich. Aber je öfter ich diese Wege gegangen bin, umso einfacher wurde es. Aber ich merkte dann halt auch, ne, so im Winter, als der erste Schnee lag, bin ich manchmal mit ihm früh halb oder um sechs schon über eine jungfräuliche Schneelandschaft gelaufen und wir waren so die Ersten, die da unsere Fußabdrücke hinterlassen haben. Und dann gehst du im nächsten Winter ohne ihn da lang und denkst so, ja, scheiße, ne? Jetzt sind hier nur meine menschlichen Abdrücke zu sehen und die Pfoten fehlen. Und deswegen ist das, glaube ich, mit diesem Jahr irgendwie so ein Stück weit nachvollziehbar und auch völlig normal. Dass man das.
Da kannst du recht haben, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
Ich auch nicht, also, aber nachdem meine Freundin mir das so gesagt hat, dachte ich, ja, das ist, glaube ich, eine gute Erklärung.
Und wo du das gerade sagst, also ich habe in der ersten Zeit, nachdem Hawk nicht mehr bei mir war, teilweise seine Schritte gehört.
Ganz genau.
Also es so gewisse Geräusche, die immer mal da waren, die habe ich wahrgenommen, die habe ich gehört und dann ist mir eingefallen, kann ja gar nicht sein. Mhm. Das also, ging ja auch so. Ne, womit auch immer das zusammenhängt. Und im Nachhinein glaube ich tatsächlich, dass es so ein bisschen unfair war, Easy gegenüber. Jetzt muss man aber auch sagen, das wird ja jetzt nicht bei jedem so sein, ne? Nach der Trennung von Hawk war ja auch dann damals die Trennung von meinem damaligen Lebensgefährten, mit dem ich Hawk zusammen angeschafft hatte. Und dann kam es war eigentlich schon in dieser Trennungsphase, kam Easy mit dazu. Das heißt, war ja zusätzlich nochmal eine blöde Situation. Und jetzt haben wir im Grunde genommen, haben wir hinten angefangen, ne? So,
ja.
Wie gehen wir damit um und macht es Sinn, sich sofort einen Hund anzuschaffen? Also ich bin auch der Meinung, dass jeder das Recht hat, es auf seine Art und Weise zu verarbeiten. Und manche wollen direkt wieder einen Hund, manche wollen auch wieder einen Hund der gleichen Rasse. Könnte ich mir jetzt zum Beispiel gar nicht vorstellen, es sei denn, ich hätte parallel zwei Hunde der gleichen Rasse oder vielleicht Jahre später nochmal, aber der eine geht und dann ein Hund der gleichen Rasse, für mich nicht denkbar. So, für andere schon. Aber wenn man den Podcast jetzt so hört, dann darf man sich ja auch mal damit auseinandersetzen und sagen, okay, ich denke mal drüber nach, wie ist denn das für mich eigentlich, wenn mein Hund geht? Macht es wirklich Sinn, also dass man sich mal damit verbindet, macht es wirklich Sinn, sich dann direkt einen neuen Hund anzuschaffen? Ich persönlich denke ja, es ist einfacher, da ist noch ein anderer Hund, dann ist man nicht so ganz allein und man kommt jetzt nicht in die Not, einen zweiten dazunehmen zu müssen. Aber es hat ja jetzt nun mal nicht jeder einen Zweithund oder einen dritten. Aber vorher mal darüber nachdenken, dass man nicht im Nachhinein sagt, oh, war jetzt zu schnell, das war nicht gut, weil ich hatte noch gar nicht damit abgeschlossen. Also ne, deswegen sagen wir das hier ja auch, dass man sich im Vorfeld damit auseinandersetzt und nicht so spontan das entscheidet und gleich wieder ins Tierheim geht oder zum nächsten Züchter und sagt, ich muss jetzt wieder einen Hund haben, weil da ist jetzt so ein großes Loch. Also
Weißt du, was mir an der Stelle gerade einfällt? Entschuldigung, dass es ja vielleicht auch eine Möglichkeit ist, wenn jetzt jemand wirklich den ganz starken Drang hat und denkt, boah, ich muss sofort einen neuen Hund haben, dass man vielleicht auch die Zeit überbrückt, bis man einen neuen Hund hat. Weil wir hatten ja schon gesagt, es ist auch gegenüber dem neuen Hund unfair, weil man ist noch nicht richtig da und bei sich, um dem Hund auch dann gute Anleitung und Führung zu geben und alles, was er braucht. Eine gute Möglichkeit ist vielleicht auch mal im Freundeskreis oder bei den Nachbarn einen Hund auszuführen, die vielleicht ab und zu mal jemanden brauchen, oder ins Tierheim zu gehen und zu sagen, ich übernehme mal für ein paar Wochen eine Patenschaft und gehe da mal mit dem Hund spazieren, um sich dann auch wieder langsam damit auseinanderzusetzen, dass da ein neuer Hund vielleicht kommen könnte. Oder vielleicht auch zu merken, nee, es ist noch zu früh. Würde ich eine schöne Möglichkeit finden, und man tut doch gleichzeitig was Gutes.
Ja. Weißt du?
Also das vielleicht ist vielleicht eine Möglichkeit.
Auch sich als Pflegestelle anzubieten.
Oder so, genau.
Mhm. Also es gibt ja auch immer mal Menschen, die in Notlage geraten, die jetzt irgendwie, keine Ahnung, ins Krankenhaus müssen.
Ja, das meine ich.
Die wissen jetzt nicht, wohin mit dem Hund die nächsten 3 oder 4 Wochen.
Genau, ich glaube, es gibt auch Plattformen im Internet, wo man sich da austauschen kann. Eine heißt leinentausch.de und es gibt mittlerweile noch etliche andere, dass man da vielleicht auf die Art und Weise erstmal guckt, ob man da was Gutes tun kann und gleichzeitig wieder in Kontakt kommt mit neuen Hunden, um dann eine Entscheidung zu treffen. Hole ich mir einen neuen oder lasse ich es erstmal? Wie geht's mir denn damit? Und vielleicht doch besser klarzukommen. Und es ist ja jeder Mensch anders. Also ich war so, ich wusste, in meinem Herzen ist erstmal kein Platz für einen neuen Hund. Für mich war es auch sehr dramatisch, weil ich hatte nicht damit gerechnet. Tommy war zwar 11,5, aber er war noch fit. Ich habe erst so am Abend vorher gemerkt, dass was nicht stimmt. Und am nächsten Tag musste ich ihn schon einschläfern lassen. Also es war relativ unvorbereitet. Obwohl ich auch, ne, wie du vorhin gesagt hast, natürlich gemerkt habe, hier und da ließ was nach und er war körperlich nicht mehr so fit. Und man hat auch irgendwie gesehen, bei ihm fingen dann auch die Augenlider, das Unterlid so an zu hängen und so. Und er kriegte so Alterswarzen, naja, alles so ein Zeug. Also im Prinzip wusste ich, der Tag rückt näher. Aber ich hatte eigentlich gehofft, dass er ein bisschen älter wird als 11. Wobei die Züchterin damals zu mir gesagt hat, naja, seine Verwandten sind so alle 11,5 ungefähr geworden, weil ich das wissen wollte, ne? Wie lange hatten so eine Hoverwart? Trotzdem war es sehr überraschend für mich. Aber ich konnte mir danach lange Zeit überhaupt gar nicht vorstellen, überhaupt jemals wieder einen Hund zu haben. Es kommt jetzt, nach 7 Jahren wieder, dass ich manchmal denke, ach ja. Aber ich habe halt auch bei mir ist eine ganz andere Situation. In der Zwischenzeit 4 Enkelkinder bekommen und die nehmen eine Zeit voll in Anspruch, die ich habe und auch sehr gerne. Ne? Da ist es für mich schwierig, da noch einen neuen Hund dazwischen irgendwie mir vorzustellen. Aber was ich vielleicht noch erzählen möchte, ist auch so dieses Abschiednehmen vom Hund oder diese Entscheidung, lasse ich ihn einschläfern oder nicht. Du standest, glaube ich, auch für diese Entscheidung mit Hawk, ne, wenn ich mich richtig erinnere, und ich auch. Also ich musste ihn einschläfern lassen. Und das ist eine richtig harte Entscheidung, weil da liegt dein Hund und guckt dich noch an und du denkst so, scheiße, ne? Kann ich nicht irgendwas noch für ihn tun? Können wir ihn vielleicht doch noch retten? Und ich weiß noch, mein Sohn hat die Tierärztin wirklich auf Knien angefleht. Bitte operieren Sie unseren Hund, egal was es kostet. Hauptsache, wir können Tommy behalten. Und die war voll cool, muss ich einfach mal so sagen. Die hat immer wieder zu mir gesagt, bitte schauen Sie ihm in die Augen, er will gehen. Und ich würde diesen Hund nicht einschläfern, wenn ich noch einen Funken Hoffnung hätte. Und für mich war klar, ich lasse meinen Hund nicht leiden. Ich liebe dieses Tier über alles. Er hatte bei mir ein schönes Leben, er hatte eine tolle Familie. Und es soll bis zum Schluss auch so sein. Und aus egoistischen Gründen würde ich den nicht operieren lassen. Sie hat gesagt, ich könnte es tun, aber er würde wahrscheinlich gelähmt sein hinten. Er würde keine Rute mehr haben. Und so ein Leben wollte ich überhaupt auf gar keinen Fall für meinen Hund. Und wie der geguckt hat, das fand ich auch so krass. Er lag so ganz ruhig da und hat meine Schwiegertochter war noch dabei, mein Sohn, meine Schwiegertochter und mich immer so reihum angeguckt. So ganz ruhig und entspannt. Und die Tierärztin kam immer mal und hat nach uns geschaut. Die hat uns die ganze Zeit auch Raum und Zeit gegeben, uns zu verabschieden. Wie gesagt, es war ja für uns sehr plötzlich. Auch diese Diagnose, ihr müsst ihn jetzt gehen lassen. Ich kann nicht mehr viel für ihn tun. Er hatte einen Tumor irgendwie, der so in Richtung Wirbelsäule gewachsen war. Und der hinten so unter seiner Rute auch zu sehen war. Aber da habe ich mir nie groß Gedanken gemacht, weil ich dachte mal, ich lasse doch den alten Hund nicht mehr operieren. Und da irgendwie gut mit leben konnte, habe ich es halt sein lassen. Aber es war dann am Abend vorher aufgegangen und ja, und sie hat ihn dann nochmal untersucht und hat immer wieder gesagt, nee. Und ich habe auch keine Schuldgefühle gehabt. Und das finde ich ganz wichtig, weil es ist doch eigentlich total schön, dass wir unserem Tier eine Menge Leid und Schmerz ersparen können, was ja leider bei Menschen nicht immer möglich ist, außer man geht Wege und bringt denjenigen in die Schweiz, wobei er es ja, glaube ich, auch selber entscheiden muss. Das finde ich eigentlich sehr schön. Das ist ja auch ein Liebesdienst, auch wenn wir uns vielleicht schlecht fühlen in dem Moment. Aber ich finde, wenn der Tierarzt sagt, und ich das selber auch fühle als Hundebesitzer und ich habe es gefühlt, es ist jetzt an der Zeit, ihn gehen zu lassen, dann ist das eigentlich auch ein Liebesdienst. Oder wie siehst du das?
Ja, also Hawk hat ja etwas länger gelitten. Bei dem war es ja am Ende so, dass er Wasser in der Lunge hatte. Und das Doofe war halt, dass ein paar Tage früher eine Freundin hier war, deren Hunde oder einer von denen zumindest Husten hatte. Und der fing irgendwann an zu husten und ich war mit ihm auch bei der Tierärztin und sie hat ihn abgehört, hat so sagt so, ja, es rasselt so ein bisschen. Und ich hatte aber schon für die Woche danach einen Termin in der Tierklinik, um einen Herzultraschall zu machen. Das heißt, der Termin stand schon länger. Und jetzt, weil die Eva mit Hund da war, der Hund hatte Husten, haben wir halt gedacht, der hat sich da irgendwie ein bisschen angesteckt, ne?
Ja.
Und ja, es fällt mir ein bisschen schwer, darüber zu reden. Auf jeden Fall, der hat sich irgendwie tagsüber nicht mehr hingelegt. Der hat am Ende lag der knapp 24 Stunden nicht, weil der so viel Wasser in der Lunge hatte, dass er immer, wenn er sein Gewicht hingelegt hat, fast erstickt ist. Der hat in der Nacht blutiges Wasser gespuckt, also beim Husten rausgespuckt. Ich habe nachts in der Tierklinik angerufen, hatte denen das erzählt. Die Tierärztin hat das irgendwie auch nicht so voll genommen. Ja, das kann sein, wenn er husten muss, dass dann ein Äderchen platzt. Die wusste aber auch, dass ein paar Tage später dieses Herzultraschall war. Mein damaliger Lebensgefährte hat gesagt, ja, aber was, ne, der hat jetzt Husten, was willst du denn in die Tierklinik fahren? Und da habe ich mir Vorwürfe gemacht, dass ich ihn bis zum nächsten Tag habe leiden lassen, denn von meinem Gefühl her wäre ich da nachts schon hingefahren. Das heißt, der hatte dann Entwässerungstabletten oder eine Spritze gekriegt und am nächsten Tag, der konnte ja fast nicht mehr stehen, ja, der konnte sich auch nicht hinlegen. Am nächsten Tag war Mario und ich, wir haben ihn so vorne und hinten gehalten, der ist in unseren Armen zusammengesackt, weil er so müde war.
Okay.
Ich könnte jetzt anfangen zu heulen, ne? Und den Blick, das kann ich nur bestätigen. Ich habe zu der Zeit mit ihm im Wohnzimmer auf einer Matratze geschlafen, weil er die Treppen nicht mehr so gehen konnte. Und in dieser Nacht, er konnte sich ja nicht mehr hinlegen, der stand immer vor mir, hat mich so hilfesuchend angeguckt, hilf mir. Und dann hat er sich tatsächlich auch noch mal so ein bisschen berappelt. Und dann bei dem Herzultraschall hatte die Tierärztin damals gesagt, also wir könnten das jetzt noch mal so 10 bis 14 Tage rausziehen mit Entwässerungstabletten, ne, aber lang wird es nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, das machen wir auf gar keinen Fall. Ich möchte nicht bei jedem Husten Angst haben, das ist jetzt der letzte Atemzug.
Ja, genau.
Und ich möchte Hawk das nicht antun, dass er diese Nacht noch mal durchleben muss, ganz wie diese eine war. Und ich finde es halt auch total gut, dass man Hunden da helfen darf. Ich weiß hier, unsere, also eine Nachbarin von mir, die ist jetzt mit, ich glaube, fast 90 Jahren. Die war sehr, sehr lange fit und die war jetzt bettlägerig. Und als die jetzt gestorben ist, ich habe neulich mit ihrer Tochter gesprochen, die sagte dann, naja, die hat mega abgenommen, die wog noch ganz, ganz wenig, die konnte nicht mehr aufstehen. Und sie hatte sich gewünscht, dass man sie erlöst.
Was
weil
nicht
ihr Kopf
ist.
War noch dabei.
Ja, ja.
Und das geht nicht. Und das ist ja ein großer Pluspunkt. Ne? Hier haben wir es umgekehrt. Die Hunde können es uns nicht über Sprache mitteilen. Aber wenn wir sie in unserem Herzen spüren und wenn wir sie beobachten,
fühlen
dann
wir das.
Wissen wir, wann der richtige Zeitpunkt ist.
Absolut.
Und ja, nur, dass wir vielleicht auch noch mal dazu ein bisschen was sagen. Wie macht man das denn? Weil ne, es gibt ja Menschen, die bringen den Hund zum Tierarzt, dann wird er da eingeschläfert, dann lassen die den da. Oder die geben den dort ab, die wollen nicht dabei sein.
Ja.
Ich habe Hawk hier zu Hause, ich habe meine Haustierärztin hierher gebeten. Die war zu dem Zeitpunkt krank, also sie hatte eine starke Erkältung, sie ist aber trotzdem gekommen, hat sich aber eine befreundete Tierärztin mitgebracht, weil sie einfach sagte, wenn ich da ein bisschen schwach bin, ne, ich will da nicht alleine dann stehen in so einer Situation. Sie kam hierher, das heißt, für mich war wichtig, ich gehe mit ihm bis ans Ende.
Absolut.
Und bleibe bei ihm. Also weitere Ausführungen möchte ich hier jetzt ersparen, sonst fange ich mich auch an zu heulen.
Ja, das ist ja eigentlich auch völlig in Ordnung. Aber das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, für die Trauer muss sich niemand schämen, auch du dich nicht. Und das ist ja leider auch immer noch so ein Punkt, dass man denkt, oh nee, Entschuldigung, dass ich jetzt weine. Aber es ist
nee,
ja eigentlich
völlig in Ordnung. Es geht auch gar nicht um die Trauer, sondern auch darum, dass es ja auch nicht immer schön ist.
Nein.
Im Sinne von, man denkt ja so, die kriegen die Spritze und es tut nicht weh. Hawk konnte die Spritze aber nicht so kriegen, dass es nicht weh tut. Die wurde intramuskulär gesetzt, weil sie keine Vene mehr gefunden hat.
Ach, sowas kann passieren, ja.
Er hat richtig Schmerzen gehabt mit dieser Spritze und er wollte sich, obwohl er eigentlich keine Kraft mehr hat, hat er quasi geschrien und wollte sich aufbäumen, wollte hoch. Und ich habe ihn gehalten. Es war nicht schön.
Nee. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt. Gut, dass du das ansprichst. Du hast es ja jetzt erlebt, was da passieren kann. Ich hatte Glück, mein Tommy ist wirklich ganz ruhig eingeschlafen. Sie hat ihm, glaube ich, auch nochmal so eine leichte Narkose gegeben, um ihn nochmal zu untersuchen. Und deswegen war das wirklich sehr, sehr entspannt, wie er gehen durfte. Und ich habe ihn die ganze Zeit auch gehalten. Und das ist das Allerwichtigste, auch wenn man sowas, so eine unschöne Geschichte erlebt wie du, dass man bis zum letzten Moment dabei ist und dass man den Hund nicht beim Tierarzt abgibt und sagt, ja, machen Sie mal, und dann vielleicht noch das Zimmer verlässt. Also wir haben ein Leben mit unserem Hund geteilt und dann bitte auch in diesen schweren Stunden ist es für den Hund umso wichtiger, dabei zu sein. Und in diesem Zusammenhang auch nochmal, wenn ein Hund in Narkose gelegt wird, ist es auch ein bisschen wie Sterben. Auch da würde ich empfehlen, soweit es denn geht, mit dabei zu sein und den Hund zu halten. Habe ich damals auch gemacht, als Tommy die Magendrehung hatte. Ich bin dabei geblieben, bis er eingeschlafen ist.
Wollte ich gerade sagen, ne? Das ist, wenn meine Hunde irgendwo eine Narkose gebraucht haben, habe ich das immer möglich gemacht, dass ich dabei bleiben konnte. Und ich wollte auch immer dabei sein, wenn die aus der Narkose aufwachen.
Genau.
Das ging einmal nicht, da war Hawk einfach zu schnell wieder wach. Ich weiß auch nicht, ob die das unterstützt haben, ob da irgendwie eine blöde Situation war, ist ja jetzt auch schon ewig her. Aber dieses eine Mal ging das nicht, weil das einfach zu schnell ging. Und ansonsten, ich glaube, wenn mir ein Tierarzt oder eine Tierklinik sagt, dass sie das nicht machen, würde ich mir eine Alternative suchen, wo es möglich wäre. Es sei denn, es wäre jetzt der absolute Notfall-OP-Termin.
Ja. Aber wichtig ist, dass es uns bewusst ist, dass das für unsere Hunde eine ganz schwierige Kiste ist. Weil es halt, wie gesagt, ein bisschen wie Sterben ist. Und auch wenn die aufwachen, haben sie sich ja noch nicht unter Kontrolle. Und da ist es voll wichtig, dass, möglichst einer der Menschen, mit denen die zusammenleben und sehr vertraut sind, mit dabei ist. Also, was ich noch mega wichtig finde, wir haben jetzt drüber gesprochen, ne, den Hund zu begleiten bis zum Schluss und wie man sich vielleicht ein bisschen darauf vorbereiten kann. Zwei Sachen sind mir noch wichtig. Das eine ist, wenn ein Haustier schon da ist, sollte dieses Haustier, ich denke mal, bei Katzen spielt es eine Rolle und bei anderen Hunden natürlich, beim Meerschweinchen, beim Häschen vielleicht nicht unbedingt, ich weiß es nicht. aber ich finde es immer wichtig, dass sich die Haustiere, die mit dem Hund zusammengelebt haben, von ihm verabschieden können.
Ja.
Und das macht auch jedes Tier anders. Also manche gucken nur kurz, schnüffeln und gehen. Denen ist dann also direkt auch bewusst, dass ihr Kamerad nicht mehr lebt. Und manche legen sich daneben und brauchen vielleicht die ganze Nacht, um Abschied zu nehmen. Ist halt wie bei uns Menschen, ne? Ich habe, glaube ich, mit meinem Tommy auch noch 3 Stunden. Ich weiß noch, es war ein heißer Tag, der letzte Septembertag vor 7 Jahren. Habe mit ihm auf der Wiese gelegen und ihn im Arm gehalten und dann haben wir ihn halt dann irgendwann begraben. Und auch da müsste man sich halt Gedanken machen, wo begrabe ich ihn, lasse ich ihn einäschern? Also habe ich überhaupt eine Möglichkeit, ihn einzubuddeln? Wenn, dann muss es auch tief genug sein. Und naja, also über solche Sachen muss man sich vorher schon tatsächlich erkundigen. Wir hatten das Glück, wir konnten das tun. Und ja, das war ganz schön. Wobei der Hund, den wir in der Familie hatten, der war verzweifelt. Der wollte Tommy wiederbeleben. Das hätte ich auch nie gedacht, dass ein Hund sowas macht. Der hat an ihm gestupst und geschoben, ist frech zu ihm geworden, was er sich zu Lebzeiten nie gewagt hätte, hat an seinem Fell gezupft, hat ihn angebellt, an ihm gekratzt. Der war völlig außer sich und dann hat er sich, ich glaube 2 Tage, hat er sich verzogen in dem Zimmer von meinem Sohn und der war ein sehr junger Hund damals noch, der war, ich glaube 2 oder 3, sehr lebendig und mit sehr viel Power. Der hat sich zurückgezogen und hat sich 2 Tage lang kaum bewegt.
Wie lange vorher hatte der Tommy nicht mehr gesehen, bevor er dann Abschied nehmen konnte? Weil die haben ja nicht zusammen in einem Haushalt gelebt, ne?
Kann ich dir nicht mehr genau sagen, aber die haben sich fast täglich gesehen.
Okay.
Also das war nicht so, dass er den lange nicht gesehen hat. Ich fand das Verhalten auch sehr außergewöhnlich, dass er wirklich versucht hat, ihn zu provozieren, was er sich zu Lebzeiten niemals gewagt hätte, in der Hoffnung, der steht wieder auf, obwohl er wusste, dass der tot ist. Der war einfach völlig verzweifelt. Also sowas fand ich auch sehr außergewöhnlich. Aber gut, jeder Hund trauert halt anders. Und was mir noch ganz besonders auf dem Herzen liegt, ist, egal wie das jeder jetzt damit umgeht, mit dem Tod seines Hundes und wie er sich darauf vorbereitet und wie er das dann alles macht. Und vor allen Dingen finde ich auch wichtig, dass man danach auch viel mit jemandem redet und das nicht so in sich reinfrisst. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen auch, nochmal einen Brief an seinen Hund zu schreiben und sich zu bedanken
auf
für all die schönen
Fall.
Momente. Genau. Und dass man nicht nur dann halt sich bewusst macht, wie schön dieses Zusammenleben mit dem Hund war, was man so für schöne Stunden hatte, sondern dass man die Zeit, die man jetzt mit seinem Hund hat, genießt und sie als sehr wertvoll auch empfindet und lebt, weil sie halt begrenzt ist. Ne? Wenn der Hund nachher tot ist, dann kann ich nicht mehr sagen, boah, oder ich kann es noch sagen, na klar, hätte ich mal noch das gemacht, wäre ich noch mal mit ihm dahin gefahren oder ne, was auch immer, macht es jetzt. Das Leben findet hier und jetzt statt und nicht, ja, wenn es zu spät ist, ist halt zu spät. Ne?
Und wo du das gerade sagst, fällt mir tatsächlich auch noch was ein, denn in meiner Online-Begleitung, ne, habe ich ja dieses, ich helfe Menschen in einem relativ schnellen Zeitraum, ne, 4 Monate, mit den Hunden eine entspannte und harmonische Mensch-Hund-Beziehung zu haben, weil viele ja beim Spaziergang Probleme haben. Und nun, ist das ja nicht kostenlos. Und viele Menschen, die sagen dann, ah ja, und das hilft mir alles, was da in der Gruppe schon so mitgegeben wird. Und ich weiß, wir schaffen das, wir bleiben dran und dann geht es halt langsamer. Und die haben ja häufig schon dieses Problem mehrere Jahre. Und ich weiß, dass es mit dem richtigen Weg ja auch eine schnelle Veränderung geben kann. Und trotzdem trauen sich viele nicht, diesen Weg zu gehen und machen alles wie gehabt. Und wenn ich mir überlege, wie schnell ich dieses Thema Leinenführigkeit und Hunde angepöbel
mit Easy drehen konnte und wie oft ich jetzt an meine Lieblingsgassi-Stelle nach Bingen in den Hafenpark machen kann, wo ich immer ein bisschen was wie Urlaub fühle, gerade wenn das Wetter so schön ist wie heute. Also bei uns scheint hier die Sonne nämlich. Wir haben heute gar nicht mit dem Wetter angefangen, aber
wir haben wollen wir jetzt auch besprochen. Nicht mehr. Es lohnt sich auch nicht, über mein Wetter hier zu sprechen, weil das einfach Kacke ist.
Ja, auf jeden Fall, wenn ich dorthin fahre und ich war gerade am Sonntag, es war herrliches Wetter, Gott und die Welt war unterwegs. So viele Spaziergänge, da sind auch öfter Touristen, Hunde, Kinder mit dem Roller, was auch alles da unterwegs ist. Und ich habe da wieder so sehr daran gedacht, wie schön, dass ich jetzt hier stressfrei laufen kann. Vor 3 Jahren hätte ich mich mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, an einem solchen Tag mit so schönem Wetter dort spazieren zu gehen, weil ich nämlich gewusst hätte, was das für ein Stress für uns beide ist.
Ja.
Und mit diesem Wissen heute sage ich wirklich so, meine Güte, ne? Wenn man das doch so schnell ändern kann, warum versucht man denn das immer so? Ja, natürlich braucht Veränderung Zeit. Es geht nicht von heute auf morgen. Aber wie du schon sagst, das Hundeleben ist begrenzt. Und wenn ich vorhabe, irgendwas mit meinem Hund zu machen, was jetzt nicht geht, dann hol dir eine Unterstützung. Wo auch immer, eine Unterstützung, die dir jetzt hilft und nicht die dich in homöopathischen Dosen weiterführt und du hast am Ende das Problem nur nicht mehr, weil dein Hund so alt ist, dass er nicht mehr kann.
Das ist es, weil wie lange wollen denn diese Menschen, die so ein Problem haben, noch warten? Auf was wollen sie denn warten? Dass sich's irgendwann verwächst oder von alleine sich in Luft auflöst? Also, und wenn ich halt lange Zeit probiert habe, was selber hinzubekommen und es geht nicht, ja, die Hoffnung stirbt natürlich zuletzt, aber dann finde ich auch, es ist total wichtig, sich die beste Hilfe zu holen, die man kriegen kann. Und natürlich kostet es Zeit und Geld. Ja, das ist nun mal so. Aber es lohnt sich. Und gerade auch wieder im Hinblick auf die Tatsache, dass das Leben eines Hundes relativ kurz ist, dann sollte ich doch versuchen, als Mensch ihm das so schön wie möglich zu machen. Und auch für mich dann wieder viel schönere Momente möglich zu machen, weil wenn das zwischen uns gut läuft und wie du schon sagst, ich kann dann wieder an Orte gehen oder ihn mit in den Urlaub nehmen, was vorher nicht möglich war, dann ist doch da eine ganz andere Lebensqualität und eine Riesenfreude. Und dieses Investieren in sich und seinen Hund, das ist doch das Beste, was man eigentlich machen kann, ne? Aber ja, bei manchen dauert das so ein bisschen.
Ja. Und wenn man es nicht tut, es kostet ja auch Zeit und Nerven.
Voll.
Und teilweise auch Geld, weil wenn ich jedes Mal mit dem Auto irgendwie rausfahren muss, damit ich niemandem begegne, kostet mich das doch auch Zeit und Geld. Und wenn ich mir über einen längeren Zeitraum hinweg in eine Hundeschule gehe, kostet das auch Geld. Und ich will jetzt ja nicht sagen, dass eine Hundeschule per se was Schlechtes ist, aber ein Gruppentraining hilft nun mal in der Regel bei spezifischen Problemen nicht wirklich weiter. Das kann man machen zur Beschäftigung oder wenn du Dinge unter Ablenkung üben willst. Aber ein Gruppentraining ist in der Regel ja nicht geeignet,
Probleme zu lösen.
Um spezifische Probleme zu lösen.
Ja.
Ja.
Es ist eine nette Möglichkeit, bestimmte Sachen unter Ablenkung zu üben, aber ja, wenn Probleme da sind, braucht man auf allen Gebieten, nicht nur mit dem Hund, denke ich, eine gute Unterstützung, weil wir können nicht alles wissen und oft ist es ja fehlendes Wissen, was das verursacht. Also
ja.
Ich denke mal, dass viele, viele Hunde leiden, nicht weil die Menschen irgendwie absichtlich irgendwas falsch machen oder einfach, weil sie es nicht wissen, wie es richtig geht. Und das ist doch so schade, ne?
Und hat ja auch eine meiner Kundinnen im Interview letztens treffend gesagt, ich wusste vorher ja nicht, was ich alles nicht wusste.
Genau, das ist ein guter
Und Satz. So ging es mir ja auch. Ne? Ja. Bevor ich meine Ausbildung gemacht habe, dachte ich, ich weiß ganz viel über Hunde.
Ja.
Und nach dem ersten Tag dachte ich, scheiße, eigentlich weiß ich gar nichts. Aber das weiß man ja vorher nicht.
Nee.
Und Fehler machen ist für mich, ne, wenn jemand sagt, oh, alles falsch gemacht, dann sage ich immer, nein, Fehler machen ist für mich ein Fehlen an Wissen. Nicht mehr, nicht weniger. Niemand macht absichtlich Fehler. Aber jetzt sind wir ein bisschen von unserem eigentlichen Thema
abgekommen. Aber es gehört ja dazu.
Gehört dazu, es passt dazu. Absolut. Denn wir haben nicht so viel Zeit mit unseren Hunden. Und die Zeit, die wir haben, die sollten wir doch sowohl für uns als auch für unsere Hunde so schön wie möglich gestalten. Und da gehört es doch auch dazu, dass wir die Zeit genießen können und dass sie entspannt ist und dass es das generell ist und nicht nur, wenn ich mit meinem Hund alleine in den vier Wänden bin.
Genau.
Ja.
Ich würde mal sagen, liebe Vera, das ist ein schöner Schluss für unser Thema. Und wenn es dazu noch Fragen, Anmerkungen und Anregungen gibt, dann lasst es uns gerne wissen. Wir freuen uns über alles, was wir von euch hören und lesen. Und ansonsten, genießt die Zeit mit eurem Hund, macht es euch schön.
Ja.
Genießt das Leben.
In den Shownotes, weil je nachdem, auf welcher Plattform man den Podcast hört, kann man ja keine Bemerkungen dazu schreiben. Geht ja nicht überall. Aber in den Shownotes stehen ja unsere Kontaktdaten, das heißt unsere E-Mail-Adressen, ihr könnt euch uns eine E-Mail schreiben. Wir sind bei Facebook und wir sind beide auch bei Instagram, ne? Auch da sind wir zu finden. Und es gibt den Podcast ja auch bei YouTube und da kann man wunderbar Kommentare drunter schreiben. Also so von daher, wir freuen uns und ihr dürft euch gerne auch ein Thema wünschen.
Genau. In diesem Sinne.
Liebe Carola, ich gehe jetzt ein bisschen Sonne tanken mit Easy.
Schick mir mal ein paar Strahlen vorbei, bitte.
Das mache ich. Du kriegst ganz viel Sonne von mir. Mit Sonne im Herzen ist das Wetter draußen doch sowieso egal. Ja,
natürlich.
In diesem Sinne, euch, ihr Lieben, und dir, meine Liebe, eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.
Ich drück dich. Dank dir. Ciao. Tschüsschen.
Ciao.